Ich denke schon, dass viele Investoren gar nicht so genau auf das kleinteilige Property Management Bewirtschaftungsergebnis geguckt haben, weil es lief ja auch so. Viele haben, glaube ich, auch nicht mitbekommen, ne, was sie haben liegen lassen im Bewirtschaftungsbereich. Ja, wir brauchen da einen klaren Rahmen, idealerweise eine Objektstrategie, wo halt vorgeschrieben ist, pass mal auf, das ist deine Zielgruppe, so soll das Produkt aussehen und da wollen wir hin mit der Immobilie, weil wir natürlich im Property Management eine Immobilie, die kurz vor der Entwicklung steht oder vom Verkauf steht, anders sinnvollerweise behandeln als eine Immobilie, die langfristig im Bestand gehalten werden soll von Investorenseite.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Investoren erkennen häufig den Wert des Property Managements nicht. Das sagt Stefan Klaus. Der Geschäftsführer von BEB Plus Immobilien will nicht nur verantwortlich für die Betriebskosten sein, sondern versteht sich als Sparringpartner für Eigentümer und Investoren. Wir sprechen also über fehlende Gesamtstrategien und wie Immobilien positioniert werden sollen. Es geht um die Vergütung von Property Managern, das eigene Team für ESG-Potenzialanalysen. Stefan spricht über die Low-Hanging Fruits, die schnell gepflückt sind, aber keine Strategie darstellen. Wir reden über fristgerechte Zahlungen, deren Auswirkungen auf den Cashflow und Bauchentscheidung. Stefan Klaus erklärt zudem, wie sich das über 80-jährige Unternehmen BEB Plus entwickelt hat. Heute sind es 880 Millionen Assets under Management sowie 3000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Viele praktische Insights also. Die gibt es auch auf immocom.com. Vorbeischauen lohnt sich jederzeit. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Klaus. Partner der heutigen Folge ist die Zuhause-Plattform, die eines der wichtigsten Themen derzeit bearbeitet. Denn Bauen ist teuer und kompliziert genug. Das muss nicht sein. Smart-Building-Lösungen für Ihre Gebäude gibt es jetzt auch ohne Mehrkosten. Als Komplettsystem seriell vorgefertigt, risikofrei, zum Festpreis und alles inklusive Montage. Sie wollen sich das mal live anschauen? Einfach zur Smart-Building-Besichtigung anmelden und bereits realisierte Bauvorhaben kennenlernen. 5 Termine, 5 smarte Gebäude in 5 Städten und die sind Wertingen bei München, Frankfurt, Düsseldorf, Magdeburg und Berlin. Jetzt für September anmelden unter www.zuhause-plattform.de. Alle Daten, alle Infos dazu stelle ich auch in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen im Immobilieros-Podcast Stefan Klaus von BEB Plus Immobilien.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
Ja, ich freue mich auch. Wir sitzen in Berlin, in Berlin-Tegel. Und zwar genau. Habt ihr euer Büro in den früheren Borsigwerken, jetzt heißt das, glaube ich, auch.
Ja, tatsächlich, in dem Areal, ne, wo früher die Borsigwerke waren. Und ja, insofern, ganz schönes Ensemble hier mit dem Backstein.
Ja, ist super schön, auch wenn das Wetter heute nicht so schön ist. Wir wollen aber nicht über das Wetter sprechen. Außer du bist auch noch nebenbei ausgebildeter Meteorologe, dann machen wir auch das. Aber wir wollen eigentlich über Property Management sprechen, was gerne, ja, eine immer größere Bedeutung bekommt. Ich habe ein Zitat deiner Geschäftsführerkollegin Alexandra Stuppe rausgesucht. Die sagt, Investoren sollen aufhören, mit Property Managern um Gebühren zu schachern, die pro Mieteinheit weniger als ein Latte Macchiato kosten. Werden denn Property Manager wirklich so schlecht behandelt?
Ja, das war natürlich schon ein bisschen provokant formuliert von meiner Geschäftsführungskollegin. Es trifft aber eigentlich den Kern des Problems halt durchaus ganz gut. Wenn man halt überlegt, dass wir ja im durchschnittlichen Wohnimmobilienmandat Vergütungssätze haben, die es einem erlauben, pro Monat, pro Einheit eine halbe Stunde zu arbeiten. Eine halbe Stunde im kaufmännischen Bereich, im technischen Bereich, in der Buchhaltung, alle Funktionen, die ja recht breit sind im Property Management damit abdecken, dann bleibt nicht viel Bewegungsspielraum. Ja, insofern können da 5 Euro mehr oder weniger schon einen großen Unterschied machen, den ich pro Einheit habe oder halt eben nicht habe. Und du musst dir überlegen, jede Einnahme, jede Ausgabe bei so einer Immobilie läuft halt dann doch durch die Hand des Property Managers. Und im Zweifelsfall treffe ich jedes Mal eine Entscheidung. Und die kann halt mehr oder weniger zielgerichtet sein. Ne, und wenn dann die Zeit knapp ist, weil die Vergütung knapp ist, dann ist es auch manchmal nicht zielgerichtet und vielleicht eher aus dem Bauch heraus. Und das sollte es halt vielleicht nicht sein.
Und kommt es denn dann, also jetzt erst verstärkt dazu, dass da so drauf geachtet wird? Lief es die letzten Jahre? Wir wissen ja, wir kommen aus einer Hochphase. Es geht ja prinzipiell, was ihr macht, um eine Werterhaltung. Wahrscheinlich hat da jetzt in den letzten Jahren, korrigier mich, niemand so richtig drauf geguckt, weil das lief schon irgendwie. Und jetzt wird aber der Cashflow dringend benötigt. Und da guckt man jetzt schon ein bisschen genauer hin.
Ja, tatsächlich. Ne? Also in den vergangenen Jahren, da will ich nicht sagen, dass Immobilieninvestments leicht waren, aber wir haben ja schon so durch den Markt im Durchschnitt jedes Jahr eine Wertsteigerung gehabt, ohne dass wirklich was substanziell in der Immobilie passiert ist. Einfach, weil sich die Märkte in die Richtung bewegt haben. Und ich denke schon, dass viele Investoren gar nicht so genau auf das kleinteilige Property Management Bewirtschaftungsergebnis geguckt haben, weil es lief ja auch so. Und viele haben, glaube ich, auch nicht mitbekommen, ne, was sie haben liegen lassen im Bewirtschaftungsbereich.
Weil es nicht interessiert hat,
weil es trotzdem... Weil es auch so lief, genau. Und jetzt sieht es halt ein bisschen anders aus und manchen Objekten werden die Cashflows knapp. Und da ist es dann halt schon wichtig, ne, ob die Miete vielleicht 1 Euro höher ist oder 1 Euro weniger, ob die Forderungsausfälle 1% mehr, 1% weniger sind. Jetzt rückt das in den Fokus.
Okay, jetzt wissen wir ja, dass Transformation nicht so eine einfache Sache ist. Die Krise kam ja jetzt auch nicht so richtig angekündigt. Es war klar, irgendwann ist der Höhenflug mal zu Ende, aber so richtig angekündigt war sie nicht. Das heißt jetzt, du hast 800.000 Anfragen auf deinem Schreibtisch, weil die ganzen Investoren jetzt sagen, huha, ich brauche Hilfe.
Ja, das ist tatsächlich nicht so, sondern es ist ein langsamer Prozess, dass es Umdenken da stattfindet. Das geht, also die Rahmenbedingungen haben sich...
Transformation ist auch hier schwierig.
Ja, also die Rahmenbedingungen haben sich schneller verändert als dann vielleicht das Umdenken. Und aber ja, ne, also auch wir selber mussten uns natürlich in gewisser Weise anpassen, weil ja, Kaufpreise sind gefallen, Zinsen sind gestiegen, Cashflows werden knapper, aber wir haben ja noch weitere Transformationen. Wir haben Nachhaltigkeitsanforderungen, die nach vorne gerückt sind im Bewusstsein. Wir haben veränderte Bürowelten, Arbeitswelten, ne? Homeoffice Stichwort, das schlägt sich nieder auf unsere Arbeit, eigentlich auf allen Ebenen. Und wir müssen an die Objekte teilweise ran. Wir müssen sie aus Nachhaltigkeitsaspekten fit machen, energetische Modernisierung durchführen, aber auch bestehende Nutzungskonzepte überdenken und anpassen.
So, da haben wir jetzt schon mal den großen Rahmen für das Gespräch gelegt. Bevor wir aber mal dazu sprechen, was für Fehler gemacht wurden und was man vielleicht auch besser machen kann und was sich noch verändern wird. Ihr seid ein WEG und Fondsmanager, also BEB plus Immobilien. 75 Jahre alt, glaube ich.
Ja, fast 80 Jahre.
Fast, ne? 80 also, Jahre mittlerweile. Ja, genau. Also erzähl doch mal kurz bitte, nicht 80 Jahre am Stück, aber...
Ja, genau, da müssten wir im Zweifelsfall eine eigene Folge zu machen. Ja, also wir selber bezeichnen uns erstmal als Full-Service-Immobilienmanagement-Dienstleister und da ist WEG-Verwaltung und auch das Fondsmanagement ist ein Teil davon, aber ist durchaus noch breiter angelegtes Geschäftsmodell. Also wir haben auch ein Investment-Team, mit dem wir ja auch einen Verkauf von Immobilien abwickeln. Fondsmanagement, da gehört auch bei uns mal das Asset-Management dazu. Dann halt ja das klassische Property-Management Geschäftsfeld. Und wir haben auch ein Geschäftsfeld Technisches und Facility-Management, ja, mit eigenen Bauingenieuren, mit eigenen Hauswarten und weiteren Mitarbeitern, die hands-on an der Immobilie nachher aktiv sind.
Okay, wie groß ist das Team?
Es sind insgesamt rund 60 Mitarbeiter.
Okay. Und das war auch schon immer so breit aufgestellt in den 80 Jahren oder habt ihr das jetzt in den letzten Jahren?
Ja, wir haben es schrittweise erweitert. Wir haben es schrittweise erweitert, immer dann, wenn wir festgestellt haben, dass wir eigentlich am Markt keine guten Lösungen finden, die zu uns passen und haben auch festgestellt, dass ein breiter Dienstleistungsbereich sehr hilfreich ist, weil man die Prozesse über alle Bereiche hinweg halt selbst steuern kann. Und steuern kann, kontrollieren kann. Genau, ne, weil häufig viele Prozesse, sei es im Vermietungsbereich, da gibt es einen Kaufmann, der dazu gehört, und es gibt aber auch einen Techniker, der dazu gehört. Und beide müssen daran arbeiten, diese Wohnung relativ schnell wieder in einer ansprechenden Qualität an den Markt zu bringen.
Okay, ich würde gerne noch mal ein paar Zahlen so wissen. Ihr habt, korrigiere mich, 880 Millionen Assets under Management.
Ist korrekt.
Das ist korrekt, toll. Ich bin gut vorbereitet. Ihr seid deutschlandweit unterwegs oder habt ihr Lieblingsregionen? Wie viele Einheiten betreut ihr? Vielleicht mal so
ein... Ja, genau, erzähle ich ein bisschen was gerne. Also die 88 Millionen Euro Asset Under Management, die verteilen sich über die verschiedenen Dienstleistungsbereiche. Ne? Bei manchen haben wir sehr, sehr hohe Management-Tiefe, bei manchen decken wir dann nur einzelne Bereiche ab. Schwerpunkt ist ganz klar Berlin und auch Brandenburg. Aber ja, in den letzten Jahren sind tatsächlich auch viele Mandate im Rest von Deutschland dazu gekommen. Ne? Zum Beispiel in Dresden haben wir Objekte, in Düsseldorf. Ja, also wir bauen da unseren Verwaltungsbestand kontinuierlich aus oder konnten das in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausbauen und freuen uns einfach auch über weitere Mandate, auch gerne außerhalb von Berlin.
Also das heißt, es wird aber von hier gesteuert?
Es wird von hier gesteuert und
dort, Teams
wo wir, wo wir größere Bestände haben, dann haben wir auch Teams vor Ort, gerade in den Funktionen, die halt eine regelmäßige Präsenz am Objekt halt erfordern. Mhm. Ne? Aber zum Beispiel Buchhaltung haben wir halt komplett hier in Berlin. Ja, insgesamt vielleicht von den Zahlen nochmal, haben wir 3000 Wohn- und Gewerbeeinheiten, die wir managen und da kommen nochmal so 1500 Stellplätze dazu.
Okay, so, dann haben wir das jetzt mal abgehakt. So, und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was wurden denn aus deiner Sicht im Property Management, was sind so, hast du so ein Ranking irgendwie, was sind aus deiner Sicht die 3, 5, 6 größten Fehler, die in den letzten Jahren gemacht wurden?
Ja, klar, weil wir das ja auch immer leider recht häufig beobachten, dass manche Dinge halt tatsächlich fehlen, falsch gemacht werden oder nicht genug Beachtung finden. Vielleicht erstmal so zum Grundsetup, was wir für Rahmenbedingungen eigentlich brauchen, um überhaupt ein gutes Property Management machen zu können. Das ist zum ersten einmal eine klare Vorstellung, wo der Investor, der Eigentümer mit der Immobilie hin möchte. Ja, wir brauchen da einen klaren Rahmen, idealerweise eine Objektstrategie, wo halt, vorgeschrieben ist, pass mal auf, das ist seine Zielgruppe, so soll das Produkt aussehen. Ja, und da wollen wir hin mit der Immobilie, weil wir natürlich im Property Management eine Immobilie, die kurz vor der Entwicklung steht oder vom Verkauf steht, anders sinnvollerweise behandeln als eine Immobilie, die langfristig im Bestand gehalten werden soll von Investorenseite.
Das klingt ja jetzt total logisch.
Ist aber nicht der Standard. Der Standard ist eigentlich, also dass vielleicht, also ich unterstelle jetzt mal, dass die meisten Investoren schon klar wissen, wo sie mit Immobilien hinwollen. Manchmal ist das aber nicht so ausdifferenziert, diese Strategie. Und häufig wird sie dann auch nicht mit dem Property Manager geteilt. Ja, weil, sind wir wieder ein bisschen so am Anfang, Anfangsstatement, dass Investoren häufig nicht den Mehrwert des Property Managements erkennen. Der Property Manager ist häufig dann der halt die Betriebskostenabrechnung macht. Wofür muss ich eine Objektstrategie mit dem Property Manager teilen, damit er seine Betriebskosten macht? Nee, es ist halt tatsächlich mehr als das und dafür ist das wichtig. Und wir sehen uns durchaus auch in der Rolle des Sparringspartners dann für unsere Investoren zu sagen, wir brauchen klare Vorgaben, wir brauchen auch klare Planzahlen, weil der nächste Punkt ist nämlich, kenne deine Zahlen. Ne? Also nur wenn ich weiß, wo ich nicht im Sollbereich bin, kann ich agieren und kann ich entsprechende Maßnahmen treffen, um da wieder hinzukommen. Ja, aber dafür brauche ich von Investorenseite halt klare Vorgaben auch, die wir gerne gemeinsam entwickeln, aber das hilft uns ungemein, einfach zielgerichtet zu arbeiten. Ja, und die Schwierigkeit am Property Management ist ja häufig nicht die einzelne Aufgabe, meist leicht zu entscheiden, was richtig ist, ne? Wenn ich halt diesen Rahmen habe. Die Schwierigkeit liegt darin, an der Komplexität und der Vielzahl der parallelen Aufgaben aus kaufmännischen, technischen, juristischen Fragestellungen. Und dort den Überblick zu behalten, ist tatsächlich die größte Herausforderung im Property Management. Und dafür brauche ich zum einen gut funktionierende, klare Prozesse, die auch stringent eingehalten werden. Und ich brauche zum anderen ein Controlling, misst, was ich da tue, ne, und mir auch ein Feedback gibt und mir sagt, ja, so mit den Mieten bin ich da, wo der Investor sein möchte.
Oder also ich halt lasse eben es auch nicht nur so einfach laufen, sondern ich beobachte das schon aktiv.
Genau, ne, es gibt halt so 10, 20 Kennzahlen, die sollte ich halt immer permanent im Blick halten auf Objektebene. Ja, und wir haben das bei uns so gelöst, dass wir einen kennzahlenbasierten Objektreport haben, der jeden Monat generiert wird. Und da sehe ich halt ziemlich klar schwarz auf weiß mit dem Ampelsystem, an welcher Stelle bin ich im Plan, der vom Investor vorgegeben ist und an welcher Stelle halt eben nicht.
Also es handelt sich nicht um Kernphysik, wenn du sagst, es gibt sogar ein Ampelsystem. Also da gucke ich drauf und da sehe ich, ist es rot oder ist es grün.
Genau. Also am Ende ist es so, ja.
Und toll, so einfach.
Ja, aber das, also die Schwierigkeit ist ja, das System auch aufzusetzen. Ja, und dazu muss ich auch einen gewissen Digitalisierungsgrad haben, weil wenn ich das auswerten möchte, brauche ich erstmal nachher die Basis, wo die Zahlen generiert werden. Das ist im Wesentlichen die Buchhaltung, aber ergänzt um noch ein paar andere Datenquellen. Und dann den Automatismus entwickeln und auch vor allen Dingen prozessual entwickeln. Ne? Also da muss auch ein Immobilienmanager jeden Monat drauf gucken und muss sich dann seine Gedanken machen. Warum ist die Ampel rot? Was sind die Ursachen und was kann ich tun, um sie wieder auf grün zu schalten?
Genau. es gab eine Analyse aus eurem Haus, da musste ich dann so ein bisschen in mich reinschmunzeln. Der Property Manager entscheidet sehr oft aus dem Bauch heraus, so. Und das erinnert mich so ein bisschen an die ewigen Excel-Tabellen. Jetzt hast du zwar gerade schon gesagt, ihr habt ein System entwickelt, aufgesetzt, aber es gibt Daten. Ist es denn wirklich noch manchmal so ein bisschen hinterwäldlerisch?
Also ich glaube, die Analyse bezieht sich halt darauf, dass wenn diese Rahmenbedingungen fehlen, dann bleibt eigentlich nur der Bauch. Ja, also wenn ich A, nicht die Richtung habe, vorgegeben bekomme, welche Richtung ich das Objekt bewegen möchte, wenn ich dann kein Reporting habe, kein Controlling habe und ich weiß nicht, wo ich stehe, dann kommt hinzu, dass ich ja aufgrund der relativ engen Vergütungssituation auch relativ schnell entscheiden muss, weil ich nicht viel Zeit habe. Ich kann vielfach nicht halt in die unendliche Analysephase reingehen. Ja, dann werden Entscheidungen aus dem Bauch getroffen. Das ist das, was wir tatsächlich halt sehr, sehr häufig erleben im Property-Management-Alltag und warum nachher das Property-Management dann vielleicht auch nicht die Wirkung entfalten kann, die es entfalten könnte, wenn die Dinge ein bisschen strukturierter passieren.
Jetzt sagt man ja aber eigentlich oft, höre auf dein Bauchgefühl und dann hast du meistens recht. Das ist also im Property-Management nicht so.
Ja, also ich glaube, eine gesunde Prise Bauchgefühl ist nie verkehrt, aber ich persönlich finde es angenehmer, wenn ich das im Rahmen von klaren Kennzahlen mache und einer vorgegebenen Objektstrategie.
Mhm. Jetzt haben wir es ja mit Bestand zu tun und zu Bestand gehört ja auch viel stärker noch als zum Neubau ESG, weil im Neubau ist das ja alles so ein bisschen einfacher. Jetzt liest man ja oft, also da wird mal, keine Ahnung, ein bisschen die Lampe gewechselt und da wird mal ein bisschen, sind eher so kleine Dinge, als dass es einmal komplett revitalisiert wird. Verschafft man sich damit an der ESG-Front so ein bisschen Luft als Eigentümer, oder?
Naja, erstmal ist es ja prinzipiell nicht verkehrt, erstmal die naheliegenden Dinge auch umzusetzen. Also diese low-hanging fruits einmal abzupflücken.
Aber dann muss es ja weitergehen.
Genau, so. Und dann muss ich aber eigentlich an den Punkt kommen, wo ich mir dann schon eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Objekt überlege. Ich überlege, welchen Nachhaltigkeitsgrad will ich denn überhaupt mit dieser Immobilie erreichen oder kann ich vielleicht auch erreichen? Und mir dann überlege, mit welchen Maßnahmen erreiche ich die, mit welchem Zeithorizont erreiche ich die? Ja, und es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten nachher, wie ich ein gewisses Nachhaltigkeitsniveau erreiche und häufig, aber zu unterschiedlichen Kosten. Ne? Und das ist ja die Herausforderung, das Ganze gerade bei den Bestandsobjekten nachher, die energetisch jetzt meist nicht so gut dastehen, das dann auch wirtschaftlich hinzubekommen.
Mhm, also und jetzt kannst du ja als Property Manager darauf hinweisen und sagen, lieber Eigentümer, es müssten diese Dinge gemacht werden. Wenn der aber jetzt sagt, nö, dann ist nö.
Also ja, im Grunde ist das so. Ne? Also und deswegen ist es ja so wichtig, dass aus unserer Sicht der Investor eine klare Objektstrategie hat und zu der gehört ja nun aus unserer Sicht auch eine Nachhaltigkeitsstrategie mittlerweile. Eine Objektstrategie und eine Nachhaltigkeitsstrategie ist dann, glaube ich, dann nicht die langfristige Perspektive. Und wir in unserer Rolle als reiner Property Manager, wenn wir aus der Perspektive jetzt mal sprechen, dann sind wir da eher Impulsgeber, aber die Entscheidungen müssen auf anderer Ebene getroffen werden. Wenn wir jetzt uns aus der Perspektive technisches Management oder technisches Asset Management die ganze Sache angucken, dann sehen wir in diesen Mandaten natürlich oder auch für unseren Eigenbestand natürlich uns selber in der Pflicht, diese Konzepte auszuarbeiten. Und das können wir zum Glück jetzt mit dem eigenen Team machen. Das haben wir im vergangenen Jahr aufgebaut. Ein kleines Team, was bei uns für unsere Mandate ESG-Potenzialanalysen aufstellt und bis hin zur DGNB-Zertifizierung, die wir auch in-house abdecken können. Mhm. Und das Ganze auf einer digitalen Plattform, ja, sodass wir halt schon modellieren können, sehr gut digital modellieren können, welche Maßnahmen bringen mich auf welches Nachhaltigkeitsniveau und was kostet der ganze Spaß.
Und jetzt reden wir mal über Bauchgefühl. Vom Gefühl her ist es ja so, man bekommt es auch manchmal durch Studien bestätigt, dass ESG mal ein sehr großer Hype war, dass das aber langsam so ein bisschen nach hinten rückt. Ist das auch dein Bauchgefühl oder hat das immer noch so eine Bedeutung wie vor ein, zwei Jahren?
Na, ich denke, vielleicht legt sich jetzt so der erste Staub, aber ich glaube, mittel- bis langfristig wird es weiter an Bedeutung zulegen. Wir haben gerade bei gewerblichen Objekten Mieter, die relativ klare Vorstellungen haben, wie ein Objekt energetisch dastehen muss oder aus Nachhaltigkeitsperspektive dastehen muss, damit sie die Räume anmieten. Und das Gleiche gilt eigentlich bei jeder Neufinanzierung, dass die Kreditinstitute schon sehr genau gucken, wie steht das Objekt aus Nachhaltigkeitsperspektive da und auch nachher das ganze Management.
Okay. Sind mehr die Mieter, wie der Bauchgefühl, oder mehr die Eigentümer an ESG interessiert? Sag jetzt also, 50-50.
Ja, also abhängig von der Asset-Klasse würde ich sagen. Also wenn ich jetzt mal im Wohnbereich gucke, dann haben wir dort anderen Druck auf den Märkten als aus der Nachhaltigkeitsperspektive. Ich glaube, da wird auch auf viele Jahre hinweg der Mieter nicht den Luxus haben können, eine hohe Nachhaltigkeit einzufordern bei der Immobilie. Man ist froh, wenn man überhaupt eine Wohnung findet. Ja, zumindest in den Ballungszentren wie hier in Berlin. Bei Bürovermietung sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, da ist durchaus der Mieter auch derjenige, der zunehmend erst noch die Frage stellt, aber an vielen Stellen halt auch klare Anforderungen hat. Und dann auch Anmietungen nicht zustande kommen, weil das energetische Niveau halt nicht passt.
Jetzt hast du eine Immobilie, in der Mieter sind und du bringst die jetzt auf einen anderen ESG-Standard. Der Mieter kann ja dazu nur Ja sagen, oder? Also der Bestandsmieter, der schon da drin ist. Die haben ja kein Mitspracherecht.
Dem Grunde nach ist das wohl so. Ja, die Frage ist halt, welchen Teil der Kosten so einer Maßnahme kann ich ja auch an den Mieter weitergeben. Ja, und da sind dem halt schon, je nachdem in welcher Assetklasse ich bin, schon auch Grenzen gesetzt. Ja, und gerade im Wohnbereich kann es auch durchaus dann sein, dass ich als Investor halt bei manchen Mietern halt gar keine Modernisierungsumlage bekomme, beziehungsweise sie von der Höhe so ist, dass sie nicht ausreichend wäre, um diese Maßnahme komplett zu finanzieren.
Also müssen es die Eigentümer selbst tun in vielen Fällen?
Sie müssen es selbst tun, sie müssen es vielleicht auch strecken, die Maßnahmen, und müssen sich sehr genau überlegen, welche Maßnahmen sie durchführen und auch welches Nachhaltigkeitsniveau dann nachher das Richtige ist.
Ihr seid ja in eurem Job, ihr steht ja da immer zwischen dem Mieter und dem Vermieter. So, wir haben
zwei Kunden, genau.
Genau. Wo man wahrscheinlich auch unterschiedliche Ansprachen hat, in die eine wie in die andere Richtung. Jetzt haben wir ja gerade während der Pandemie gesehen, im Gewerbebereich, dass dann die Mieter gesagt haben, wir wollen jetzt hier bitte Miete erlassen haben, und die Eigentümer gesagt haben, nö, zahlt ihr jetzt mal. Oder einige haben auch gesagt, wir kommen euch entgegen. Seid ihr eigentlich auch ausgebildete Psychologen oder Mediatoren oder wie ist das so?
Ja, selbst erlernt so ungefähr. Aber ja, das ist schon immer natürlich Teil des Jobs gewesen, des Property Managers, den Interessenausgleich herzustellen, weil am Ende ja auch dem Eigentümer nicht gelegen ist, nachher gerade jetzt, wie wir es in der Corona-Pandemie-Phase hatten, dass der Mieter teilweise in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Weil dann habe ich nachher im Zweifelsfall auch keinen hohen Cashflow. Ja, und ja, gerade in der Corona-Phase war das eine große Herausforderung. Ne? Wir erinnern uns nochmal zurück, ne? Wir hatten Lockdowns, Restaurants waren monatelang geschlossen, Hotels auch. Ne? So beide hatten wir im Mieterportfolio und nicht nur einmal. Und das ist dann tatsächlich sehr, sehr individuelle, kleinteilige Arbeit, dort eine Lösung zu finden, die zum einen halt dem Mieter irgendwie genug Luft lässt, zum anderen aber auch sicherstellt, dass dann der Eigentümer am Monatsende seine Kapitaldienstrate überweisen kann. Mhm. Ja, und das ist uns zum Glück eigentlich in jedem Punkt gelungen, sogar so gelungen, dass wir auch dann über die Zeit die gestundeten Beträge wieder erzielt haben. Aber ne, ich komme wieder zurück an Anfang, ne, die halbe Stunde pro Einheit, das ist dann halt nicht möglich. So, und dann braucht man idealerweise auch einen Investor, der versteht, okay, ich habe jetzt hier Zusatzaufwände, die müssen vergütet werden. Dafür habe ich hinten raus, spare ich mir den Leerstand, spare ich mir Neuvermietungsprovisionen in Größenordnung. und habe eine Immobilie, die läuft.
Okay. Das ist schon sehr, sehr komplex. Jetzt haben wir ja gerade, wie groß ist euer Anteil an Büroimmobilien in eurem Portfolio?
Rund 20%.
Okay. Leerstand ist hoch, mittel, niedrig?
Niedrig.
Niedrig, weil ihr ESG-konforme Immobilien habt, oder?
Ja, und weil wir ja Leerstände nicht gut finden und am Ende dann sehr, sehr intensiv nach dem Mieter suchen, der genau darauf passt.
Okay, Wohnen hast du schon gesagt, ist eigentlich eine sichere Bank. Die anderen Assetklassen, Retail, Hotel?
Ja, Hotel, da haben wir tatsächlich an einer Stelle durchaus Handlungsbedarf. Da sind wir gerade dabei, eine Nachmietung halt durchzuführen im Hotelbereich. Das ist nicht unbedingt die leichteste Aufgabe. Aber genau, ansonsten eine Hauptassetklasse bei uns ist das Wohnen. Da liegt der Fokus drauf, zumindest im Verwaltungsalltag. Und da ist eher die Schwierigkeit oder die Herausforderung, die Leerstandsdauern wirklich zu minimieren. Ne? Also auch da wieder die Prozesse so anzupassen, dass ich halt nicht erst dann aktiv werde, wenn die Wohnung halt leer ist, sondern dann, wenn die Kündigung eingeht.
Das heißt was?
Ja, das heißt, dass ich halt diese Phase, ne, die üblicherweise dreimonatige Phase zwischen Kündigung und dann tatsächlich im Auszug des Mieters sehr intensiv nutze, um mich auf die neue Vermietung schon vorbereite. Ja, und nicht erst dann anfange, mir die Wohnung mal anzugucken und zu gucken, okay, jetzt muss ich aber vielleicht noch diese und diese Maßnahme durchführen. Dann komme ich langsam in die Beauftragungsphase und dann sind schon wieder 3 Monate Leerstand vergangen, weil das kostet nachher natürlich dann, ist es bares Geld, was dann liegen gelassen
also
wird.
Also muss der Mieter, der gekündigt hat, dann schon hinnehmen, dass in seiner Wohnung geguckt wird sozusagen?
Tatsächlich ist das bei uns so. Ja, also wir begrüßen dann jeden, der kündigt, direkt sehr individuell. Und ja, manchmal lassen die Umstände das halt nicht zu, ne? Aber in der Regel, ja, ist der Mieter dann eigentlich auch im Durchschnitt sehr bereit, auch da uns unterstützen, dass der neue Vermittlungsprozess dann halt auch gut anlaufen kann.
Jetzt ist ja die Debatte um Wohnen sehr, sehr aufgeheizt, wenn ihr dann um die Ecke biegt und sagt, also ich unterstelle mal, dass die Mieter ESG, du hast es vorhin auch schon angedeutet, relativ egal ist. Der möchte einfach nicht, dass dann seine Miete höher wird. Da seid ihr auch Psychologen und Mediatoren oder wie macht ihr das da? Wie bringt ihr das dem Mieter schonend bei?
Ja, genau. Also wir modernisieren ja jetzt auch nicht aus Langeweile, sondern ne, häufig gibt's dann, versuchen wir natürlich die Situation so zu nutzen, dass wenn wir hohe sowieso Kosten haben, auch vielleicht ansonsten halt ja Instandsetzungsbedarf im Objekt ist, das dann halt auch gleich zu nutzen, um das energetisch auch auf ein neues Niveau zu bringen. Und ja, dann gibt's auch durchaus erstmal grundsätzlich sieht der Mieter auch schon den Bedarf, ja, Dinge auch an der Immobilie, am Produkt selber zu verbessern. Aber in dem Augenblick, wo es dann nachher ans Modernisieren geht und an die Modernisierungsmieterhöhung, sinkt die Bereitschaft natürlich rapide. Ja, und das ist auch wieder das Gleiche. Es ist dann sehr kleinteilig. Im Zweifelsfall spreche ich halt mit jedem Mieter und erläutere seine persönlichen Vorteile, ne, so sag natürlich auch klar, was an Mieterhöhung auf ihn zukommt, muss ich sowieso gesetzlich sehr im Detail erläutern. Und im Zweifelsfall sind es halt dann 2, 3 Gespräche pro Mieter, wo ich dann irgendwann ein Verständnis, eine Bereitschaft, ja, sei es auch, indem ich halt juristische Kontexte einmal aufzeige, ja, wo ich dann die Bereitschaft erzeuge, dann auch die Modernisierung zumindest zu dulden.
Und das alles für den Preis eines Latte Macchiatos.
Ja, tatsächlich, also in der Konstellation haben wir schon üblicherweise auch mit Investoren vereinbart, dass Sonderleistung und wenn ich eine Modernisierung nachher begleite als Property Manager, ist das schon keine Standardverwaltungsleistung. Ja, dann wird das auch üblicherweise separat vergütet.
Aber zwei
das
ist Latte auch Macchiato.
Ja, genau, da gibt es ein mehr mit Sahne.
Gibt es denn irgendwie eine Zahl, was ein gutes Property Management am Ende an Geld ausmacht? Also
es ist wirklich, man kann es pauschal so nicht sagen. Genauso wie wenig man sagen kann, irgendwie 10 Euro auf den Quadratmeter ist eine gute Miete oder eine schlechte Miete. Es kommt aufs Objekt und auf die Lage. Es ist nicht so pauschal nicht zu sagen. Im Einzelfall rückblickend kann man es aber schon sehr, sehr gut sagen. Ne? Also es gibt Objekte und das sind dann auch Objekte, wo vielleicht in der Vergangenheit einiges liegen gelassen wurde. Da haben wir teilweise einfach durch Einnahmeerhöhung, Ausgabenreduzierung, haben wir deutlich mehr an Cashflow erzeugt in einem Jahr, als unsere Vergütung insgesamt ausgemacht hat. Also so hoch ist der, kann der Hebel an manchen Stellen halt sein. Ansonsten, ja, was ich schon gesagt hatte vorhin, ist die durchschnittliche Leerstandsdauer. Das ist was, wo man, glaube ich, schon auch einen Unterschied macht, einfach durch die Qualität des Property Management und durchs Funktionieren der Prozesse und das Zusammenspiel der einzelnen Positionen. Und das andere auch, find ich immer ganz interessant, auch häufig eigentlich vernachlässigt, ist der Anteil der Mieter, die fristgerecht zahlen. Ja, üblicherweise ist eine Miete am dritten Werktag nachher fällig. Regelmäßig, wenn wir Objekte von dritter Seite ins Portfolio bekommen, liegt die Rückstandsquote, ne, wir messen es immer am fünften Werktag, liegt zwischen 35% und 50%, also wirklich massiv. Ja, und unser Ziel ist es, diese Quote immer auf 5% zu bringen, dass wirklich 95% der Mieter fristgerecht zahlen. Und das hat hinten raus natürlich einen riesigen Unterschied im Cashflow, wenn ich die halbe Monatsmiete mehr oder weniger nachher in der Kasse habe.
Mhm. Interessanter Aspekt, ja. Zum Schluss möchte ich mit dir mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, weil wir haben ja jetzt schon irgendwie so Themen wie Digitalisierung gestreift. Es gibt jetzt die Ersten, die sagen, diese ganzen Smart Buildings, viel zu viel Technik drin, zurück zu den Wurzeln, alles wieder raus. Das würde ja bedeuten, ihr habt dann fast keine Daten mehr zum Beispiel. Wir haben noch künstliche Intelligenz, die überall eine Rolle spielt, sicherlich bei eurem System. Es werden ja auch keine versteckten Excel-Tabellen sein, wo jemand heimlich da sitzt und irgendwas zusammenrechnet, damit dann die Ampel rauskommt. Was für Trends siehst du?
Also wir sind da, glaube ich, sehr digitalisierungsaffin. Insofern sehen wir den Trend Digitalisierung sowohl einfach auf der Ebene der Management-Tools, aber in gleicher Weise auch auf Objektebene. Ne, wenn wir jetzt mal beim Ersteren bleiben, können schon gucken auch, dass wir über zunehmende Digitalisierung unsere Prozesse ja schrittweise automatisieren, Mitarbeiter unterstützen und ja einfach effizienter werden in der Abarbeitung. Wenn man mal so guckt, bei uns vor 5-6 Jahren hatte der normale Immobilienmanager neben den Office-Anwendungen ein Programm. Das war seine Hausverwaltungssoftware. Ja, und heutzutage sind das 5-6 digitale Anwendungen, die ich als Immobilienmanager dort im Auge haben muss und die mich ja zum einen unterstützen, zum anderen natürlich aber auch die Anforderungen für jeden Mitarbeiter jetzt auch durchaus hochhalten.
Okay, und das muss ja auch alles parallel beobachtet werden.
Genau, und daraus ziehen wir natürlich aber auch ohne Ende Daten, die wir dann wieder aggregieren und verarbeiten können. Und die wir einfach dann eher zur Steuerung und Kontrolle nutzen.
Mhm. Und apropos alles parallel und noch viel mehr Daten. Du hast gerade gesagt, müssen dann der Property Manager muss ja auch damit umgehen können, wenn er auf die Zahlen guckt. Fachkräftemangel ist ja sicherlich in eurem Bereich auch ein Thema. Wie bereitet man denn sich da auf die Zukunft vor? Macht ihr da Weiterbildung? Wie holt ihr euch Leute ran? Wird das dann irgendwann geclustert, dass man dann sagt, also der Property Manager kümmert sich jetzt bitte nur noch um, keine Ahnung, Wohnen und der macht jetzt nur noch irgendwie ESG und also wie macht ihr das?
Ja, genau.
Wollt ihr es machen? Vielleicht so?
Ja, also zum einen ist es halt, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir weitere Digitalisierungsschritte gehen, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen und von Anfang an einbinden. Ja, also dass wir jetzt nicht irgendwie eine Software über das Unternehmen rüberstülpen, sondern dass wir schon von eigentlich der Softwareauswahl, vom Anbieterauswahl von Anfang an ein Projektteam haben, wo auch von allen, sage ich mal, betroffenen Positionen Mitarbeiter im Projektteam mitwirken und das dann auch begleiten bis hin zur Einführung und immer wieder die Feedback-Schleifen haben, die ja zum einen halt das Wissen und die Einschätzung der Mitarbeiter, die nachher tagtäglich mitarbeiten müssen, dass wir die in dem Projekt mit integrieren und dass wir ja sowas nicht von heute auf morgen kommt, dass ich den Mitarbeiter daran gewöhnen kann, dass da was Neues kommt. Und und dann ist es am Ende eine Führungsaufgabe, sicherzustellen, dass mit den Systemen auch gearbeitet wird und nicht an den Systemen vorbei, ne, was sich dann tatsächlich schnell einstellen kann, wenn man das eben nicht macht.
Das heißt, dass da entstehen dann Parallelwelten, dass dann in einem anderen Programm oder eben in der Excel-Tabelle irgendwas gemacht wird?
Ja, genau. Nicht? Also nehmen wir es am Beispiel jetzt von dem digitalen Kundenportal und der Mieter-App. Früher war halt klar, ich habe nur die Hausverwaltungssoftware gemacht. Also wenn ich irgendwie einen Auftrag auslöse, dann mache ich das über dieses System. Wenn es nur eins gibt, ist es klar. So, nun können an die Hausverwaltungssoftware einen Auftrag auslösen. Ich kann aus der Kundenportal-App einen Auftrag auslösen. Ja, und ich kann auch eine Mail schreiben und das kriege ich ja nur dann in den Griff, wenn ich da klare Strukturen habe, klare Prozesse, wo auch definiert wird, welcher Arbeitsschritt läuft über welches System. Ja, und das braucht Zeit, bis der Mitarbeiter sich daran gewöhnt und das auch annimmt. Und dann funktioniert es aber gut.
Aber man muss wahrscheinlich trotzdem immer wieder drauf gucken, dass das nicht abgewichen wird.
Genau, dafür haben wir Führungskräfte, die genau den Job haben, ne, dem hinterherzugehen und sicherzustellen, dass wir alle in den Prozessen spielen.
Stefan Klaus, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt mal noch einen Latte Macchiato.
Sehr gerne.
Der hat ja hier eine Riesenrolle gespielt in unserem Gespräch. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich, vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.